Deutschlandfunk. Das Feature.
Hähnchen und Hühnchen spannen die Mäuschen vor einen Wagen und fahren alles hinaus zu des Herrn Korbes seinem Haus, wie es heißt. Und singen auch ein Lied dabei, ganz fröhlich, und treffen die Katze. Und die Katze fragt, wo geht's denn hin? Ja, alles hinaus zu dessen Korb ist ein Haus, ich möchte auch mit, ja. Katze setzt sich auch noch drauf. Dann kommt eine Ente, die setzt sich mit drauf. Dann kommt ein Ei, Nähnadel, Stecknadel, die setzen sich alle mit drauf. Und der Mühlstein. Dann fahren sie hinaus und der Herr Korbes ist nicht da. Und jetzt verstecken sie dann den Wagen in der Scheune und verteilen sich ganz strategisch über die Wohnung. Die Katze versteckt sich im Kamin, die Ente und das Ei, die gehen in die Küche beim Waschbecken. Die Stecknadel geht in das Sitzkissen und die Nähnadel geht ins Kopfkissen. Und der Mühlstein, der legt sich vorne bei der Eingangstür oben auf den Balken. Und dann kommt der Korbes nach Hause und ist müde und er will Feuer anmachen. Und dann wirft ihm die Katze Asche in die Augen. Und er sieht nichts und rennt in die Küche und will das rausmachen. Und dann spritzt ihm die Ente Wasser ins Gesicht und dann tut es noch mehr weh. Und er will mit dem Handtuch sich abwischen. Aber im Handtuch hat sich das Ei versteckt und es zerbricht und verklebt ihm die Augen. Und dann ist er völlig fix und fertig, geht rein und setzt sich auf den Sessel und dann sticht ihn die Stecknadel in den Hintern und dann weint er und wirft sich aufs Bett und aufs Kopfkissen und dann stecht ihm die Nähnadel in den Kopf und dann rennt er schreiend aus dem Haus und wo er dann die Schwelle passiert, fällt der Mühlstein runter und erschlägt ihn.
Das Lied von den Riesen. Eine Begegnung mit dem Geschichtenerzähler Michael Köhlmeier. Feature von Janko Hanuszewski.
Hohenems, eine Kleinstadt in Vorarlberg. Über dem Schlossberg spannt sich ein wolkenloser Himmel. Die Morgenluft trägt schon im September eine Ahnung von Schnee. 5 Minuten vor der verabredeten Zeit kommt Michael Köhlmeier die Straße zu meinem Hotel hinauf. Gedrungene Gestalt, lichtes, beinahe weißes Haar. Ohne Eile kommt er auf mich zu, reicht mir die Hand und fragt, bin ich zu spät?
Das hat lange gedauert, bis man sich das einsichtig macht, dass man nicht zu viel wollen soll. Dass ich darauf vertrauen kann, dass der Leser, der semantische Rekonstrukteur, dass der selber die Szene sich ausmalt. Mhm. Und wenn du beim Lesen dir selber das vorstellst, ohne dass ich es ins Detail beschreibe, dann ist natürlich das Bild, das du dir gemacht hast, viel zwingender für dich. Ich sage das am Beispiel. Tolstoi, Anna Karenina, Pferderennen, Wronski reitet. Parallel dazu Emile Zola beschreibt auch Pferderennen. Der Zola beschreibt minutiös, detailreich den Platz, wo das Pferderennen stattfindet. Der Tolstoi beschreibt fast gar nichts. Und was er beschreibt, hat unmittelbar mit seinen Helden, mit der Anna und dem Wronski zu tun. Der Effekt ist ein ganz merkwürdiger. Beim Solar kannst du überhaupt nichts vorstellen. Du bist wie in einem Datenmeer, aber nicht in einer Erzählung. Und beim Tolstoi baust du dir selber um diese Handlung herum die ganze Pferdebahn als Leser. Und deshalb ist sie für dich bedeutend plastischer, bedeutend realistischer da, als er es beschreiben könnte. Moni ist da. Alles, was jetzt in dem Haus schön ist, und was merkwürdig ist, ist alles die Monika.
Mein Schatz, hallo.
Hallo.
Das ist der Herr Hanuszewski.
Einen schönen guten Tag.
Gesprochen?
Ja, Hanuszewski, genau.
Er macht dieses Feature.
Ja, Hanuszewski, schön, Sie kennenzulernen.
Köhlmeiers Frau, die Schriftstellerin Monika Helfer, öffnet uns die Tür. Ich betrete das Haus, in dem Michael Köhlmeier, Jahrgang 1949, seine Kindheit verbrachte. Im ganzen Haus ist kaum ein Zentimeter wandfrei. Gemälde und Grafiken, gerahmte Fotos von Kindern, Kollegen und Freunden, liebevoll arrangiert. Man spürt, dass alles seinen Platz hat. Als gäbe es, wie bei einer guten Geschichte, ein unsichtbares Netz, das alles miteinander in Beziehung setzt.
Manchmal setze ich mich in den Wald und dann sitze ich dort und tue gar nichts. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen den Weg.
Im Halbdunkel des Wohnzimmers liegt Der Wald, den ich aus Köhlmeiers Novelle Idylle mit ertrinkendem Hund kenne,
Erst hatte Monika unter der Schrägverglasung nur einen hübschen, überschaubaren Wintergarten einrichten wollen. Mit der Zeit war aus dem Garten ein Dschungel geworden. Schließlich war er aus dem wohnzimmerlichen Maß gebrochen. Wenn man an manchen Stellen niederkauerte, konnte man vom Wohnzimmer aus nicht gesehen werden, jedenfalls nicht bei Nacht, wenn der Wald nur von den beiden Deckenlampen erleuchtet wurde.
Am Waldrand steht ein runder Tisch. Wir machen es uns auf roten Polstersesseln gemütlich. Und Michael Köhlmeier beginnt zu erzählen, wie aus dem Kind ein Geschichtenerzähler wurde.
Mir ist ja als Kind so viel erzählt worden. Meine Großmutter, die hat so den Märchenpart übernommen im Erzählen. Obwohl vorgelesen hat sie mir nicht. Die hat halt nur erzählt.
Der Erzähler muss sich selbst ebenso zum Staunen bringen wie den Zuhörer. Er muss sich selbst bezaubern. Er muss sich selbst fesseln. So gesehen ist Erzählen eine Art Geisteskrankheit.
Ich hatte einen Freund, der war ein paar Jahre jünger als ich und der war geschichtensüchtig. Ich war sein Erzähler und er war mein Zuhörer. Und er hatte die Gabe, sich schlagartig sofort in die Tiefe jeder Geschichte hineinzuversetzen.
Richard, ja? Du denkst, es ist Abend, habe ich recht? Aber es ist doch Abend. Nein, es ist nicht Abend. Es ist Mittag und es ist auch nicht Winter. Was denn sonst? Sommer ist und sehr heiß ist es.
Und ich habe ihm auch die Geschichte erzählt vom Herrn Korbes, so wie meine Oma erzählt hat. Er war sofort mittendrin und hat gleich gesagt, und wie geht's weiter? Beim Herrn Korbes, ich habe gesagt, ja, wie ist dieses fertig? Er ist doch nicht fertig. Die Bande gibt's da immer noch. Und ich habe gewusst, was er will. Der wollte da so eine kleine Verbrecherbande, so Piraten, die weiter halt Unruhe und Unheil stiften. Und dann sage ich, ja, einer fehlt ja. Ja, das Ei. Weil der ist ja zerbrochen, hat ihm die Augen verklebt. Ja, kannst du nicht machen, das ist doch. Nee, das geht nicht. Wenn ein Ei kaputt ist, ist es kaputt. War er enttäuscht.
Wir stehen auf einer Wiese. Mittendrauf? Nein, nicht mittendrauf stehen wir. Am Rand stehen wir. Wieso am Rand? Weil es gefährlich wird.
Und dann habe ich ihm so einen Zyklus erzählt, ne? Und ich habe vorgehabt, von Mal zu Mal einen aus der Bande sterben zu lassen. Und ich habe schon gewusst, er denkt sich, der Häuptling in der Bande ist der Mühlstein, der Mächtigste. Wenn er überhaupt stirbt, stirbt er am Schluss. Und ich habe ihn aber vorher sterben lassen, was für ihn wieder die ganze Welt durcheinander gebracht hat.
Es ist gut, dass wir am Rand stehen, Richard. Da sind wir sicher. Da ist nämlich ein Wald und er wirft einen Schatten. Da kann uns der da nicht sehen. Wer ist der da? Nicht so laut, Richard. Ich weiß nicht, wer der da ist. Ist er ein Mensch? Nein, er hat Hörner. Oh je.
Es ist schon beunruhigend genug, wenn sich die Tiere gegen die Menschen verbünden. Es ist schon ein Horror, wenn sich die Dinge gegen den Menschen verbünden. Aber es ist natürlich unfassbar beunruhigend, wenn sich die Dinge und die Tiere zusammentun. Einen Menschen fröhlich singend besuchen zuerst, ihn systematisch quälen und dann töten. Und das Beunruhigendste am Ganzen ist, dass wir nicht wissen, warum.
Jetzt bleibt er stehen. Und? Schaut er wieder? Ja. Psst. Uns an. Psst. Ich möchte, dass es wieder kalt ist. Das ist jetzt zu spät. Jetzt kommt er. Er geht schneller. Oh je. Jetzt, Richard. Jetzt steht er vor dir. Ganz nah. Ich habe Angst. Vor dem da? Vor dir.
Meine Großmutter ist mir bis heute vorbildlich im Erzählen. Also sie hat diese Geschichten mit einer sehr monotonen Stimme erzählt, was mir bis heute das Beste vorkommt. Sie ist dabei unmerklich immer leiser geworden, fast wie ein Singsang so. Und weil sie wirklich immer leiser geworden ist, musste ich immer an sie nahe ranrücken, um sie überhaupt noch zu hören. Sie hat so nach Kernseife gerochen. Wenn ich so ins Kindertheater mitgenommen wurde oder wenn jemand gesagt hat, ich erzähle eine Geschichte und er hat dann und ein Gesichtstheater gemacht und so, das fand ich immer lächerlich. Vertraut er der Geschichte nicht?
Es gibt Geister. Manche meinen es gut, andere nicht.
Meine Großmutter, die hat nie einen Kommentar abgegeben. Und ich habe auch nie genau gewusst bei ihr, sie hat ja viele Geschichten erzählt. Ist das ein Märchen? Oder ist es erfunden von ihr oder ist es real?
Es gibt auch einen Geist der Erzählung. Der sagt einem ein, der spricht aus einem heraus. Man darf ihn nur nicht dabei stören.
Bei ihr wusste ich das nie. Das hat mein Vater, das war ihm nicht geheuer. Das da hat gemeint, das hat keinen guten Einfluss.
Mein Vater erzählte ausschweifend aus der Historie. Und es ist nie lange oder langweilig geworden.
Er war ein Historiker, der wollte, dass eine klare Geschichte ist, das ist wahr, das ist nicht wahr, obwohl er natürlich auch alles erfunden hat drin, oder?
Er hat sich selbst die Geschichte verständlich gemacht, indem er sich zurück- und hineinversetzte in die Szenen, die er für neuralgisch hielt. Immer wieder, bis er meinte, die Widersprüche einer fernen Zeit zu den Widersprüchen in seiner Person umgeformt zu haben. Er erzählte, als geschehe jetzt in dem Augenblick des Erzählens, das erzählte, als erschaffe er erzählend Historie. Er konnte freie Dialoge erfinden zwischen Talleyrand und Napoleon, zwischen Hitler und Schuschnigg. Nie habe ich einen Mann souveräner durch die Geschichte schreiten sehen als meinen Vater. Aber als er zum simplen Es war einmal anhob, musste er sich wegdrehen. So peinlich war ihm die Sache.
Woraus bestehe ich? Nicht? Ein großer Teil, und je älter man wird, umso mehr, ist Erinnerung. Und der Vergangenheit ist der sicherste Ort, den wir haben. Weil von der Zukunft wissen wir gar nichts. Und was wir uns von der Zukunft denken, wie sie werden wird, das ist, indem wir die Erinnerung fiktiv fortsetzen. Das ist die Unterschillerallee jetzt hier. Das ist alles voller Erinnerung. Das heißt, hier feiere ich meine Person. Und meine Person ist das, was aus mir geworden ist. Das ist wie, wenn ich durch meine eigene Galerie gehe. Das ist sinnlich gewordene Vergangenheit. Und deshalb ist es eine Gemeinheit, den Heimatbegriff auf einen nationalen Begriff umzulegen.
Das einzige Paradies, sagt Jean-Paul, aus dem ich auch kein Lügenmaul vertreiben kann, liegt innerlich, ist die Erinnerung an mich.
In Wirklichkeit ist meine Heimat Hohenems. Diese große Identität, die da in der Kindheit gelegt worden ist, ist hier in Hohenems. Dieses Gefühl, das gehört alles mir, jeder Stein hier. Da vorne ist eine Eiche, von der bin ich runtergefallen als Bub und was weiß ich was. Und um diesen Platz würde ich trauern und würde ich weinen. Das würde mir Depressionen verschaffen, wenn ich aus diesem Platz vertrieben würde.
Überm Berg zürnt Wolke, so müd und voll Schnee. Du schaust mir in die Augen, was du siehst, tut weh. Vorm Fernste singen Amseln, als ob Frühling wär. An Wintertag im Sommer macht's aufstehen am Morgen und die Liebe so schwer.
Die Stimme des Geschichtenerzählers Michael Köhlmeier erinnert mich an meine eigene Kindheit. Verregnete Nachmittage lang lauschte ich den CDs mit seinen Nacherzählungen klassischer Sagen. Odysseus spricht für mich bis heute mit Vorarlberger Akzent.
Ich bin ja so froh, Herr Köhlmeier, hat mir mal einer gesagt, dass Sie diese alten, schön humanistischen Werte aufrechterhalten, indem Sie diese Geschichten erzählen. Und ich habe gemeint, wie meinen Sie das? Und er hat gesagt, ja, aber unsere Jugend ja nur Sex und Crime hat. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann müssen Sie aber die griechische Mythologie nicht anhören. Da geht's nur um Sex und Crime, wenn du den Forst, den ich über alles liebe. Aber du hast das Gefühl, auch bei Schadewelt, das sind so gepflegte Oberstudienräte, machen Krieg miteinander. Nicht? Der Agamemnon, der Führer der Völker, spricht und so, das sind so Oberstudienräte, Kriegsprofessoren. In Wirklichkeit sind es Testosteron gesteuerte Superarschlöcher, die nur einen Drang haben, den anderen die Fresse einzuschlagen. Von einer Grausamkeit, von einer Bösartigkeit, von einer Selbstsucht getrieben sind diese Helden. Wir sind alles irre.
Den Romanautor Köhlmeier lernte ich erst viel später kennen. Zu Sebastian Lukasser, dem Erzähler aus Abendland, einem Jazz- und Märchenbegeisterten Schriftsteller, sagt er genauso selbstverständlich ich wie zu dem Titelhelden in seinem Schelmenroman Die Abenteuer des Joel Spazierer, einem notorischen Lügner, Dieb und Mörder. Beide macht er mir beim Lesen beunruhigend sympathisch. Und auch wenn er nicht ich sagt, ist er in jedem Buch ein anderer. Ob er dem 14-jährigen Mädchen Madeleine über die Schulter schaut, mit Winston Churchill und Charlie Chaplin über den Strand flaniert oder mit dem heiligen Antonius in den letzten Stunden seines Lebens über Eitelkeit meditiert, die sich als Askese tarnt.
Sie haben ja auch einmal davon gesprochen, dass alles Erinnern, oder ich glaube ehrlich gesagt, eine Ihrer Romanfiguren, wahrscheinlich der Joel Spazierer hat davon gesprochen,
dass
alles Erinnern...
Dem würde ich nicht unbedingt alles glauben. Das alles Erinnern?
Das alles Erinnern einer narrativen Transformation.
Ach so, ja, genau so hat er es ausgedrückt. Das ist übrigens die Eiche.
Was ist da passiert?
Na, ich bin einmal als Bub hochgeklettert und bin runtergefallen auf den Rücken. Und ich habe gemerkt, wie die Luft aus mir rausströmt mit einem nicht steuerbaren... Und habe mir jetzt gedacht, jetzt bin ich neugierig, was passiert, wenn ich da am Ende angekommen bin. Weil ich versucht habe einzuatmen, es ging nicht. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich mir als Kind gedacht habe, jetzt ist es zu Ende. Dann mit einem unheimlichen Pfiff kam dann die Luft wieder in mich rein, sowas. Und,
oh, Wahnsinn. Ja. Wie alt waren Sie?
Ich weiß nicht, vielleicht 8.
Wie wäre es, wenn Arm und Bein und Auge und Ohr, gar alles, ein gesondertes eigenes Leben hätte? Mein Ich, die größte aller Städte.
Noch bevor er Geschichtenerzähler und Romancier wurde, war Michael Köhlmeier schon Songwriter und Musiker. Im Duo mit dem Rocker Reinhold Bilgeri hat er 1972 für eine Kabarettsendung eine satirische Ode auf seine Heimat geschrieben. Oho Vorarlberg war nie ernst gemeint, wurde dennoch ein Hit und ist bis heute eine Art alternativer Landeshymne. Ein bisschen peinlich sei ihm dieses Lied, erzählt Köhlmeier, aber es habe ihm gute Dienste geleistet. Die zweite Hälfte seines Germanistik- und Politikwissenschaftsstudiums konnte er mit den Tantiemen aus diesem Song finanzieren. Heute werden seine Romane in über 30 Sprachen übersetzt. Er ist Bestsellerautor und eine der gewichtigsten Stimmen österreichischer Gegenwartsliteratur.
Ein großer Teil von Märchen sind Migrationsmärchen, viele, oder? Weil, ich meine, es ist schon klar, dass die Bremer Stadtmusikanten in Wirklichkeit ein Migrationsmärchen sind. Und der Satz eben, in einem der berühmtesten deutschen Märchen, etwas Besseres als den Tod findest du überall, oder? Den könnte man jetzt auf die Wolken schreiben, ne? Jeder ist natürlich gerührt von dem Märchen. Jeder ist unglaublich gerührt vom Hans im Glück, was auch ein Migrationsmärchen ist. Sie gerührt dann, wie schön unsere Märchen doch sind und wie was für Wahrheiten sie bringen und so weiter. Nur sobald sie in irgendeiner Weise anstreifen an der Realität, verpufft jede Empathie und jede Parallele.
Der Wald wirft lange Schatten auf die Tischdecke. Michael Köhlmeier erzählt mir von dem Mädchen mit dem Fingerhut. Einem Roman, der 2016 während der sogenannten Flüchtlingskrise erschienen ist. Einen Fingerhut über seinem verletzten Daumen irrt das Mädchen durch eine fremde Stadt. Wir erfahren nie, woher das Mädchen kommt und welche Sprache es spricht.
Also erstens einmal, weil es in vielen Kritiken geschrieben wurde, ein typisches Flüchtlingskind, es kommt das Wort nie drin vor. Aber natürlich ist es erlaubt, es so zu interpretieren. Das habe ich gar nichts dagegen. Aber sie selber zumindest würde sich nie so bezeichnen oder weiß es nicht, dass es ist.
Das Mädchen mit dem Fingerhut hat mir durch das Prisma der Literatur einen emotionalen Zugang geöffnet zum Phänomen Flucht und Migration, jenseits journalistischer, pragmatischer und politischer Fragestellungen. Und ich habe gestaunt, wie schnell Köhlmeier künstlerisch auf die aktuelle Krise reagiert hat.
Also ich würde sagen, die Geschichte ist 20 Jahre alt, als wir unsere Wohnung gekauft haben in Wien. Saß ich am Naschmarkt, saß in einem Café und habe ein Mädchen beobachtet, etwa im Alter von 6 Jahren. Das einzig Auffallende an diesem Mädchen war, dass es ungefähr eine Stunde lang dort gestanden ist. Und das hat mich irgendwie nicht losgelassen. Und dann habe ich mir einen Plot überlegt im Kopf für den Film, weil ich habe also einen heimlichen Wunsch in mir. Ich hätte gerne mal einen Film gemacht. Und das wäre der Film gewesen.
Bogdan fragte, was sie wünsche. Sie antwortete nicht. Ob sie jemand geschickt habe, wer sie geschickt habe, ob sie jemanden suche, ob sie auf jemanden warte, wie sie heiße, wie er ihr helfen könne. Sie gab keine Antwort. Er ließ sie. Bogdan schnitt Brot ab, belegte es mit Wurst und Käse, schob den Teller vor sie hin, goss gelben Saft in ein Glas. Er fragte nicht mehr. Als sie gegessen und getrunken hatte, nahm er eine Tafel Schokolade aus einer Schublade und gab sie ihr. Er sagte, jetzt musst du gehen.
Ich habe nur am Anfang die Idee gehabt, dass sie zum Bogdan hingeht und dort steht. Aber dann hat sich ergeben die Geschichte, sie geht raus und sie wird nicht abgeholt. Und was tut sie dann? Und dann geht sie rum und dann verirrt sie sich, findet sie Naschmann nicht mehr zurück. Ist aber kalt, ist Nacht. Und dann war es ganz offen, hab mit dem Film, den ich vorher gehabt habe, nichts mehr zu tun gehabt. Das war am Anfang da, nur dieses Gefühl. Und was sich daraus entwickelt, das habe ich gedacht, ich möchte nur eines, ich möchte dieses Mädchen, die Jitza, über den Winter begleiten. Mehr nicht. Und ich hoffe, es geschieht dem Kind nichts Schlimmes.
Willst du mitkommen? Fragte der Große. Sie nickte. Sie liefen in die Nacht hinein, der Freund und die kleine Jitza hinter dem Rosen her. Es schneite nicht mehr, aber ein scharfer Wind fegte um die Ecken und durch die Gassen. Der stach wie Nadeln in ihr Gesicht.
Und dann hat sie den Bub, den Arian, getroffen und den Schamhan getroffen. Aber als er dann bei der Polizei dort ist, die Kinder, die drei, und der Schamhan sagt zum Arian, komm, wir hauen einander ab, der Jitza passiert nichts. Aber wir sind schon zu alt, uns mögen sie nicht. Aber die werden sie immer lieb behandelt. Aber wir hauen jetzt ab. Und wir können sie nicht mitnehmen, sie ist zu langsam.
Schau Jitza nicht an, Arian. Sonst wirst du schwach. Dann läufst du nicht schnell genug. Und sie werden dich erwischen. Und sie werden dich abschieben. Arian, sie wird es besser haben als wir. Sie ist ein Liebling. Ich bin kein Liebling. Und du bist auch kein Liebling.
Und der Schamhan will wegrennen und wird niedergeschlagen nachher dann von jemandem, der bei der Polizei ist. Das habe ich nicht gewusst, dass die Wege sich trennen. Das sind plötzlich Arian und die Jitze allein. Dann habe ich gedacht, ja, die werden den Schamhan schon wieder treffen. Ich habe nicht gewusst, dass sie nicht wieder treffen werden.
Jitze war aufgewacht. Sie stand bleich vor ihrem Sessel. Und Arian stand bleich vor seinem Sessel. Er nahm sie bei der Hand. Und sie gingen durch den Raum, gingen zur Tür und verließen die Polizeistation und gingen durch den Schneesturm, hielten sich an der Hand und gingen und drehten sich nicht um.
Mich interessiert halt dieses Märchen im Kern einer Geschichte am meisten. Oder ich weiß nicht, was das bei der Jitza ist, also beim Mädchen mit dem Fingerhut. Vielleicht eben dieses Brüderchen- und Schwesterchen-Motiv, das jetzt Arian und Jitza, die sind zwar nicht Brüder und Schwester, aber sie sind irgendwie so.
Der Schriftsteller begleitet die sechsjährige Jitza auf ihrer Odyssee durch eine fremde Welt. Es ist meine Welt, durch die das Mädchen mit dem kaum älteren Arian irrt. Und diese Welt wird mir fremd, während ich erlebe, wie sie sich für jemanden anfühlt, der aus einer anderen Kultur zu uns kommt, der die Codes nicht kennt, die Sprache nicht versteht, der nicht dazugehört.
In unserer Gesellschaft hat sich herausgebildet schon diese Auffassung, Roman gut und schön, Geschichte gut und schön, Märchen gut und schön. Aber wenn der Roman, das Märchen, die Erzählung, das Theaterstück es nicht leistet, unsere Gesellschaft zu erklären und nur bei dem Menschen bleibt, vor dem es erzählen, ist sie nur halb so viel wert. Wenn ich dann mit der Absicht erzähle, ich will das über die Gesellschaft sagen, da habe ich immer dann Angst, dann erstens einmal, dass die Absicht sofort bemerkbar wird. Das kann man bei einer Rede machen, ist was anderes. Da kommentiere ich das wirklich. Aber eine Geschichte sollte nicht degradiert werden zu einer Illustration einer gesellschaftlichen Zustand.
Die Villen lagen hinter niedrigen Mauern, auf deren Kronen gusseiserne Zäune verliefen. Die Tore zu den Grundstücken waren hoch und abweisend. Autos parkten auf der steilen Straße. Die Bäume waren ohne Laub.
Ich möchte über den Menschen was erfahren. Es gibt keinen Menschen, der losgelöst ist von der gesellschaftlichen Umgebung. Also erfahre ich auf alle Fälle auch etwas über die gesellschaftliche Umgebung. Und immer ist er auch eine Summe der gesellschaftlichen Umgebung. Aber er ist darüber hinaus noch mehr. Und das interessiert mich am meisten.
Die Kinder können kaum miteinander sprechen. Nichts gut. Das sind die einzigen zwei Wörter, die sie jeweils in der Sprache des anderen verstehen. Und doch fließt zwischen Arian und Jitza ein Wärmestrom, der den ganzen Roman auflädt.
Was unterscheidet den Homer in seinen beiden Epen, Ilias und Odyssee, von Epen, die es vor ihm gegeben hat? Hat es gegeben. Der Unterschied ist kolossal. Der Homer fängt an, Menina editea Peleia adeo Achilleu. Besinge, o Muse, den Zorn des Achill. Und die Geschichte ist der Zorn des gedemütigten Achill vor der Kulisse des Trojanischen Krieges. Und nicht der Trojanische Krieg, der anhand von irgendwelchen Personen betrieben wird. Das Individuum kommt in den Vordergrund und der geschichtliche Hintergrund ist eben der Hintergrund. Das ist die große abendländische Revolution im Erzählen. Und plötzlich teilen sich Geschichtsschreibung und Belletristik auf. Und ich bin der Erzählung verpflichtet und nicht der Geschichtsschreibung. Mein Vater war der Geschichtsschreibung verpflichtet.
Das Glashaus diente zu nichts mehr. Vergessenes war verdorrt. Der Boden betoniert, rissig, fleckig, gelb und rostig. Die Sonne ging unter. Aber sie hatten Licht. Aus dem Blumentopf drang das Kerzenlicht. Das war ihr Licht. Der Blumentopf stand zwischen ihnen und die Flammen der Kerzen wärmten.
Kätzchen, komm, Regina, komm her. Wenn das so eine Mädchen wie der Jitza, da weiß ich am Morgen, wenn sie aufwacht, wo auch immer sie geschlafen hat, weiß ich nicht, wie sie den Abend verbringen wird. Das weiß ich nicht. Und dort einen Plan zu machen, wäre mir obszön vorgekommen, dass ich mir gedacht habe, ich tue über die hinweg. Woher soll ich das wissen?
Arian erhitzte das Katzenfutter in der Dose. Er hatte zuvor die Etiketten abgerissen. Es wäre nicht nötig gewesen. Das Katzenfutter schmeckte Jitza. Und es hätte ja auch geschmeckt, wenn sie gewusst hätte, dass es Katzenfutter war. Brot dazu. In einem kleinen Supermarkt hatte er einen 12er-Pack von dem Katzenfutter, eingeschweißt in Folie, unter sein Hemd geschoben. Hatte erst später auf den Etiketten die niedlichen Kätzchen gesehen. Banane dazu, Aspirin dazu. Es war ein guter Tag gewesen.
Und dann, wo die Jitza in diesem Gartenhäuschen krank wird und der Arian so liebevoll so nach Aspirin bettelt. Ich habe nicht gewusst, wo er nach Hause kommt, dass jetzt die Frau dort steht, der das Gewächshaus gehört und die Jitza im Arm hat. Ich wusste es genauso wenig, wie es der Arian wusste. Und plötzlich steht die da und was tust du jetzt?
Ich mag sie nicht, diese Frau in der Villa. Aber sie hilft der Jitza doch, wirft Köhlmeier ein. Sie ist doch gut zu ihr. Sie verscheucht Arian, halte ich dagegen, aber das Mädchen mit den lieben Kulleraugen nimmt sie auf. Wäscht es, steckt es in ein warmes Bett, zieht ihm hübsche Kleider an und anstatt die Behörden zu informieren, sperrt sie es schließlich in ein Zimmer ein.
Was würde ich tun? Und ich habe mit der Monika drüber geredet. Die Monika war natürlich ganz auf der Seite von der Jitza und die Frau ist furchtbar, die sperrt sie ein und so. Aber gesagt, so, jetzt stell dir vor, wir haben da draußen nämlich auch so ein Glashaus. Stell dir vor, du findest so ein Kind draußen. Und du siehst, das ist krank. Das hat Fieber. Was würdest du tun? Würdest du jetzt gleich das Kind rein und fiebrig, wie sie sofort die Polizei anrufen? Du weißt ganz genau, was geschieht. Das wird hochgepäppelt und so weiter und dann kommt es in ein Heim, dann ist in diese Maschinerie, heutzutage in diesen fremdenfeindlichen Maschinerie. Es wird auf jeden Fall nicht gut haben, das Kind. Es wird es nicht gut haben. Und eines weißt du auch, das Kind wird nie ordentliche Schulbildung kriegen. Das wird keine Chance haben in dieser Gesellschaft.
Jitza wurde in ihr Zimmer zurückgebracht. Auf dem Tisch lag ein Heft, Buntstifte. Über einen der Stühle waren neue Sachen gelegt. Die sollte sie anziehen. Eine weiße Strumpfhose, ein roter Pullover, ein roter Rock mit weißen Punkten. Rote Hauspatschen, ebenfalls mit weißen Punkten.
Und jetzt bist du die Frau, die da allein ist. Und die hat die Hoffnung, dass dieses Kind bei uns aufwächst. Das geht nicht legal. Das geht so ohne weiteres nicht. Aber eines ist sicher, wenn das bei uns aufwächst, hat es besser, als wenn es nicht bei uns aufwächst. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Das muss das Kind ja auch wollen. Aber kann das Kind, das völlig verstört ist, keine Ahnung hat, was um sie ist, kann die das Richtige wollen für sich? Wenn man sie fragt, was willst du, wird sie sagen, ich würde am liebsten zum Arian gehen. Wenn ich jetzt noch dran denke, kriege ich einen Knopf im Hals, obwohl ich das Zeuge erfunden habe. Aber der ist in einer Art liebevoll zu ihr, wie es unglaublich ist. Der ist ja wie Schutzengel und Ehemann und Bruder und alles in einem. Die hat natürlich 100-mal mehr Vertrauen zu dem Arian als wie zu ihr.
Sag Oma zu mir, sagte die Frau. Das ist leichter als Renate. Oma. Sag Oma. Jitza sagte, Oma. Die Frau machte einen Strich in ein Heft, wie beim Kartenspielen, wenn man gewonnen hat. Das erste Wort.
Angenommen, sie findet den Schamhang und den Arian. Wie ist die Zukunft von dem Kind? Ganz sicher nicht gut. Die wird nie was lernen, die wird vermutlich irgendwie kriminell werden. Wenn sie sich irgendwie behaupten kann, dann wahrscheinlich später als Kinderprostituierte. Bei mir hätte sie eine Chance, aber wenn ich das Kind einen Augenblick aus den Augen lasse, dann ist es weg. Was mache ich? Sperre ich es ein? Nicht für immer, um Gottes Willen, nur jetzt, bis es zu mir Zutrauen hat. Wissend, wenn es wegrennt, ist auf der ganzen Linie für sie nur negativ, nur Minus. Wenn ich es wegrennen lasse, bin ich schuldig. Also würde ich, habe ich auch mit der Monika drüber lang diskutiert, ich würde dich überreden und würde sagen, hör zu, bis das Kind das Vertrauen gefunden hat, müssen wir schauen, dass es nicht abhaut. Und das heißt letztendlich, wir müssen es einsperren. Und das ist schon ein Eingriff in die Persönlichkeit dieses Kindes, der eigentlich nicht erlaubt ist. Ich war in so einer Zwickmühle beim Schreiben drin, dass ich nur gedacht habe, ich muss mich übermärchen, ich muss mich völlig raushalten mit jeder Art irgendeiner moralischen oder sonstigen Bewertung. Aber zum Sagen einfach, die Frau, die tut was Böses, weil sie sie einsperrt, ist, glaube ich, zu einfach.
Lesen als Lehrstück der Empathie. Im Gespräch zwingt mich Köhlmeier, die Impulse seiner Figur nachzuvollziehen. Ich sträube mich dagegen und erkenne doch, dass es eine Logik im Handeln dieser Frau gibt, jenseits meiner moralischen Bewertung. Ich muss eine Figur nicht mögen, um sie zu verstehen. Während wir einander am Waldrand gegenüber sitzen, begreife ich, wie konsequent sich der Schriftsteller in alle seine Figuren hineinversetzt, nicht nur in das Mädchen mit den Kulleraugen.
Im Frühling, Ende Mai, blickte Jitzer eines Abends aus dem Küchenfenster und sah Arian unten auf der Straße stehen. Es war noch hell genug, so dass sie ihn erkannte. Er blickte zum Fenster herauf. Auch er erkannte sie.
Da hat dieses Kind nur noch ein Gedanke. Das ist der einzige Mensch, zu dem es Vertrauen hat. Sie möchte weg. Die Jitzer denkt sich, wenn ich rausgehe, die rennt mir nachher, so sperre ich sie ein, wie die Hexe. Und unten ist der Arian. Das ist der Ritter. Und der Arian hat auch an sie gedacht. Er hat in seinem kleinen Bubenherz hat er sich zum Beschützer dieses Kindes gemacht. Und er sieht, die Hexe hat sie eingesperrt. Dann erschlägt er sie.
Die Katze streift um des Dichters Beine und verschwindet im Dickicht. Würde Michael Köhlmeier mir erzählen, die Katze, die er Katerchen nennt, gehe tief drinnen im Wohnzimmerwald auf Rebhuhnjagd, ich würde ihm glauben. Schweigend blickt er dem Tier nach, sinkt tiefer in den roten Sessel. In seinem Rücken türmen sich tausende Bücher zu einem Gebirge aus Gelesenem. Band an Band, auf Regalen, die durch das ganze Haus laufen, zuweilen enge Schluchten bilden. Durch die offene Verandatür strömt Gletscherluft herein.
Ich habe mir gedacht, mit derselben Sprache, mit der Sebastian Lukasser, der Schriftsteller, im Abendland erzählt, kann ich diese Geschichte nicht erzählen, sondern es muss aus ihr herauskommen. Natürlich ist es erfunden von mir und so, das schon.
40 Bücher hat der Autor in den letzten 40 Jahren veröffentlicht. Und jedes hat einen eigenen Klang.
Das muss ich innerhalb der ersten Seite oder ersten zwei Seiten entscheiden. Ob der Ton stimmt, der Sound, das ist wie bei einem Song. Man weiß nicht, wie der Song zu sein hat, aber man weiß sofort, wie er nicht zu sein hat. Und wenn man ihn hat, den Sound, dann weiß man auch, dass er es ist. Dann ergibt sich alles andere.
Orange. Während Michael Köhlmeier Schokoladenkuchen für uns aufschneidet, frage ich ihn, ob er mir etwas vorsingen möchte.
Möchtest du es haben? Ich muss überlegen. Ich habe ein paar neue Songs, weil ich kann nur im Dialekt singen. Wenn ich Hochdeutsch singe, habe ich das Gefühl, ich hätte ein Soletti quer drin. Da kriege ich einen roten Kopf während am Singen. Ich glaube, mir ist es peinlich, wenn ich so singen muss. Aber ich besitze sehr viele Gitarren.
Ja. Mhm. Können wir uns die anschauen?
Mhm, gern.
Um mir seine Gitarren zu zeigen, öffnet Michael Köhlmeier die Tür zum Allerheiligsten, zu den beiden Zimmern, in denen er schreibt. Gekippte Fenster, frische Luft. Der Weg führt im Zickzack durch einen engen Canyon aus durch den Raum laufenden Bücherregalen.
Das da hinten ist eine Bariton. Das da ist eigentlich ein Gibson-Nachbau. Ich habe die wahnsinnig gerne. Das muss ich gleich mal putzen. Das sind edle. Das ist also eine Martin und das ist also eine wirklich ganz tolle. Also da muss ich nur einen Akkord anschlagen.
Auf Ständern schweben dutzende Gitarren. Fremdartige Wesen in diesem stillen Reich der Worte. Ein bisschen erinnern sie an die Märchen, die in Köhlmeyers Prosa immer wieder auftauchen. Solitäre, die geheimnisvoll zwischen den Zeilen stehen.
Ein guter Song hat was von einem kleinen Mini-Roman. Die Lyrik kommt von der Lyra. Und das ist ein Instrument, oder? Das ist nur später getrennt worden. Die gehören zusammen. Der Orpheus war ein Sänger, ein Lyraspieler und ein Texter. Das ist nicht getrennt worden. Und ich habe das gerade besonders schön gefunden, dass 2016 der Bob Dylan den Nobelpreis gekriegt hat. Die klingt schön, ja. Ich muss mehr Gitarre spielen und weniger schreiben. Wenn ich hergehe und sage, die Geschichte des Erzählens, dann ist die schriftliche Erzählung ein relativ schmaler Zeitpunkt dazwischen. Erzählt hat man schon längst, bevor man Papier erzeugt hat. Vor allen Dingen, wir sind jetzt in einer Phase, wo sich das reine Niederschreiben dann schon fast wieder verabschiedet. Irgendwann einmal war ich in Brooklyn und dort haben wir so Rapper gesehen auf der Straße. Ja, das war so ein richtiger Epos, die haben das erzählt, so von Bandenkriegen. Ne? Ja, wie halt die eine Bande den anderen die Mädchen wegnimmt. Was ist der Trojanische Krieg? Was ist die Ilias? Und da war mir plötzlich klar, natürlich hat der Homer so vorgetragen. Du kannst eine lange Geschichte nicht mit Faxen vortragen. Die musst du in einer gewissen Monotonie vortragen. Das geht sonst nicht. Du musst in so einen Groove reinkommen. So wie meine Oma. Da sind wir zum Anfangspunkt wieder da. Wie meine Oma, die so leise erzählt hat. Und wie halt die Rapper, das hat was Monotones. Und das hat der Homer auch gehabt. Wahrscheinlich hat er getrommelt dazu auf einem Ding. Man weiß nicht genau, was er gemacht hat. Aber der Hexameter, der lädt ja ein zu diesem monotonen Groove. Warum haben die es in Verse geschrieben? Weil so hält man das aus, einen ganzen Abend erzählt zu kriegen. Nur so.
Die Liebe wird müde und die Betten werden kalt. Über den Berg ziehen Wolken. Schnee liegt auf dem Wald. Du sagst, in meinem Herz sei kein Glanz und kein Feuer. Du sagst, es tut mir leid, ich kenne alles, alles kenne ich von dir.
Die Liebe wird müde und bitter wird kalt. Überm Berg ziehen Wolken, Schnee liegt auf dem Wald. Du siehst in meinem Herz sei kein Glanz und kein Feuer. Du siehst, es tut mir leid, ich kenn alles, ich kenn gern alles kenn ich von dir.
12 Lieder nach Motiven von Hank Williams nannte Köhlmeyer sein letztes Album. Er singt und spielt selbst Gitarre. Manche Texte sind Übertragungen aus dem englischen Original ins Vorarlbergische. Das meiste hat Köhlmeyer frei gedichtet, zu Motiven aus dem Werk des US-amerikanischen Country-Sängers.
2001 bin ich operiert worden. Ich habe einen Krebs gehabt und war dann im Krankenhaus und war da drin und habe viele CDs mitgenommen. Letztendlich, was mir Trost verschafft hat, ich habe nur Hank Williams gehört. Und jeden Morgen kam die Putzfrau und hat gesagt, ach, hier ist so eine gute Luft. Weil ich habe auch immer gelüftet und die schöne Musik, darf ich ein bisschen hier sitzen? Da habe ich gesagt, sowieso. Und dann saß sie da, hat die Augen so zugemacht. Und als ich dann rausgekommen bin, alles ist gut geworden mit der Operation. Ich habe es A überlebt und keine Nebenwirkungen gehabt und nichts. Ich habe einen Zustrom an Kreativität gehabt wie in meinem Leben nicht. Postoperative Euphorie nennt man das sogar. Ich habe währenddessen in diesem Sommer ein Buch fertig geschrieben und wollte zuerst eine CD machen, mit dem Reinhold Bilkere zusammen. Und haben in diesem Sommer 3 CDs gemacht und also auch aus Dankbarkeit dem Hank Williams gegenüber haben wir dann noch eine gemacht, eben diese mit dem Hank Williams.
In ihrer schriftstellerischen Arbeit weben Monika Helfer und Michael Köhlmeyer ihr Leben lang unsichtbare Fäden zu Geschichten. An den Wänden ihres Hauses hat sich dieses Leben abgelagert. Vergilbte Todesanzeigen aus der Zeitung ausgeschnitten und gerahmt. Der C. Peters Verlag trauert um John Cage. Wir trauern um H.C. Artmann. Porträtfotos und Schnappschüsse von Monika und Michael aus 4 Jahrzehnten. Die Kinder als Kinder, die Kinder als Erwachsene. Fast überall Paula.
Seit Paulas Tod schlafen wir nicht mehr so gut. Manchmal treffen wir uns nachts in der Küche, als kämen wir aus verschiedenen Ländern. Dann koche ich für uns einen Kakao. Monika schneidet eine Banane auseinander, gibt mir eine Hälfte. Wir neigen den Kopf zur Schulter des anderen. Monika sagt, ich habe wieder nicht von Paula geträumt. Ich sage, ich hätte auch nicht von ihr geträumt. Monika wärmt ihre Hände an der Tasse und legt ihre Füße in meinen Schoß. Ich massiere sie. Ich tue das, weil es uns an Paula erinnert. Paula lag auf der Couch vor dem Fernseher, sagte, Mama, massiere mir die Füße. Mit dem Kakaotrinken verhielt es sich ähnlich. Gegen den Kummer habe ich ihr einen Kakao gekocht.
Das ist unser Lorenz, der Jüngste, der ist Maler. Das ist unsere Tochter Paula, wo sie ganz klein war. Das ist ein so wunderschönes Foto. Also in jeder Hinsicht schön, auch dieses Dreieck, der Blick und das so. Man sieht, es ist so unglaublich, das ist ein unglaublich liebes Gesicht. So voller Hingabe und Vertrauen. Ist das so wahnsinnig schön, der Blick zwischen den beiden. So unglaublich schön.
Spazieren gehen stabilisiert uns einigermaßen, aber mit Monika über den Schlossberg zu gehen, fällt mir schwer. Das wird niemals anders werden. Wir gehen an der Stelle vorbei, wo Paula und ihre Freundin abgestürzt sind. Die Freundin kam mit leichten Schürfwunden davon. Paulas Kopf schlug auf einen Stein. Sie war nie richtig auf dieser Welt gewesen, sagt Monika. Sie hat den Boden nur mit den Fußspitzen berührt.
Paula Köhlmeier war auf dem Weg, Schriftstellerin zu werden. Am 22. August 2003 kam sie bei einer Wanderung am Hohenemser Schlossberg ums Leben. Sie wurde 21 Jahre alt. In der Novelle »Idylle mit ertrinkendem Hund« stellt sich Michael Köhlmeier diesen Verlust literarisch.
Wie kann ich über den Tod unserer Tochter schreiben? Ich will, dass sie bei mir ist. Ich will nicht, dass ihr Leben auch in der Literatur mit 21 endet. Ich will aufschreiben, was weiter gewesen sein könnte, damit es außerhalb von mir ist und ich es ansehen kann und mir vorlesen kann und es auch andere sehen und sagen, es ist wahr. In den Geschichten, die ich mir ausdenke, fällt sie zwar vom Berg, aber es macht ihr nichts aus, sie rutscht einfach nur ab. Es gibt aber auch eine Geschichte, die geht so. Ich gehe an diesem Tag zufällig auch auf den Berg und ich höre sie rufen. Sie ruft nach mir. Ich sehe sie rutschen und ich stehe wie ein Fels und fange sie auf.
Der Grund, warum wir erzählen, ist, um der Welt Kausalität zu geben. Und deshalb sind die Märchen so etwas unglaublich Wertvolles, weil sie uns die Welt eigentlich sagen, wie sie wirklich ist, nämlich ohne Kausalität. Und das heißt gleichzeitig ohne Sinn.
Der Gedanke ist uralt. Seine Wurzeln reichen bis Platon zurück. Wie auch immer wir den Urzustand nennen, über den wir wie eine Kathedrale die Welt aufbauen, die wir bewohnen. Was dort wächst, sprießt, blüht, das sehen wir mit unseren welttrainierten Augen nicht oder nicht mehr.
Weil was ist Sinn? Ein Sinn ist nichts anderes, als dass ich zwischen zwei Dingen, die vollkommen disparat nebeneinander sind, eine Beziehung herstelle.
Wir sind auf Zusammenhänge trainiert, weil wir nur sinnvoll existieren können. Wie sollten wir anders leben können? Etwa in einer Welt, die aus beziehungslosen Phänomenen besteht? Aus Monaden? Es wäre keine Welt. Es wäre eine Nichtwelt. Und nicht einmal das ließe sich sagen.
Ich habe in meinem Essay geschrieben über die Märchen, sie sind die Primzahlen der Literatur. Die Primzahlen bringen jeden Mathematiker in Verlegenheit. Dass der letzte irreduzible Kern völlig unberechenbar auf dem Zahlenstrahl auftaucht, dass in dem Berechenbarsten, was es gibt, nämlich der Mathematik, der Nukleus völlig unberechenbar ist, ist eigentlich ein Skandal. Ich glaube, dass das Märchen ursprünglich überhaupt keinen Zweck hat. Das macht sie so bedrohlich. Das Böse kommt drin vor, ohne als Böses charakterisiert zu werden von außen, sondern es tritt mit derselben Unberechenbarkeit auf wie die Tiere und die Dinge beim Herrn Korbes. Deshalb ist es so schwer, die Märchen zu ertragen als reine Märchen.
Die Bremer Stadtmusikanten, sagt Köhlmeier. Welches Bild fällt einem als erstes ein? Die übereinanderstehenden Tiere, antworte ich.
Es würde niemals ein Esel dulden, dass auf seinem Rücken ein Hund steht. Niemals würde der Hund dulden, dass auf seinem Rücken eine Katze steht. Und niemals die Katze, dass auf ihrem Rücken ein Hahn steht. Aus der Logik der Tiere heraus ist es völlig ausgeschlossen. Aus der Logik der Handlung heraus ist es nicht notwendig. Gleichzeitig ist es aber der Punkt, wo man das Gefühl hat, um diesen Punkt herum hat sich die ganze Geschichte entwickelt. Warum ist das so?
Das Bild der übereinander gestapelten Tiere ist ein Rätsel. Dies nun meine Überlegung. Dem Märchen, also der Erzählung, ging eben dieses rätselhafte Bild voraus.
Und um dieses Bild ins Leben zu integrieren, in unser Dasein, muss ich ihm Kausalität geben. Ich muss eine Frage vor ihn hinsetzen, die lautet, warum? Und was ist jetzt die Geschichte außenrum? Die Geschichte ist der Versuch, eine Begründung zu geben. Warum ist das so? Weil wir es einfach nicht aushalten, etwas außerhalb jeder Kausalität und außerhalb jeder Begründung zu sehen.
Konsequent weitergedacht hieße das, was wir als Welt bezeichnen, ist ein Artefakt. Ohne uns, die wir Welt sagen, gibt es die Welt nicht. Bisweilen aber blitzt ein Bild auf, das in seiner Rätselhaftigkeit vielleicht beunruhigt. Und um dieses Bild lassen wir eine Hecke wuchern. Die ist wie die Dornenhecke in Dornröschen. Sie verwundet uns. Aber dahinter liegt ein Bild verborgen. Ein schlafender Hofstaat.
Ganz tief im Herzen, glaube ich, misstrauen wir der Kausalität. Irgendwie wissen wir, das alles hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und ich auch nicht, mit niemandem.
Ich glaube, der Kollege hat etwas gewusst. Ich meine, vielleicht hat ihn die Lust, der Fantasie zu folgen, in die Wahrheit geführt. Nämlich, dass wo kein Sinn, der uns gegeben wurde, die Welt im Innersten zusammenhält, allein die Imagination uns rettet vor der Natur.
Das Lied von den Riesen, ein rätselhaftes Langgedicht. Über 183 Seiten spinnt es sich Vers an Vers in Reimen fort. Reiht Bild an Bild zu einer lyrischen, die Zeiten verschränkenden Kosmologie. Die Riesen aus den Märchen der Gebrüder Grimm, Phrixos, Ixion und Polyphem, der Golem, Hulk und King Kong stellen sich den großen Fragen der Menschheit. Sie erzählen vom Ursprung der Welt, meditieren über Zeit und Raum, fragen sich, woher wir kommen, wohin wir gehen und warum wir uns Geschichten erzählen.
Jedenfalls tun seit Anbeginn der Zeiten wir uns permanent Sachen erzählen. Also muss das in unserem Leben eine wirklich große, dringende Rolle spielen, das Erzählen. Weil sonst würden wir es nicht tun. Seit Anbeginn wissen wir, wird erzählt, wie auf Teufel komm raus. Also muss es schon eine ontologische, anthropologische, sage ich fast, Ursache haben, dass wir das tun.
Das Lied von den Riesen. Eine Begegnung mit dem Geschichtenerzähler Michael Köhlmeier. Ein Feature von Janko Hanuszewski. Mit Ausschnitten aus Idylle mit ertrinkendem Hund, von den Märchen, Das Mädchen mit dem Fingerhut und Das Lied von den Riesen von Michael Köhlmeier. Es sprachen Matthias Pommier und der Autor. Ton und Technik Eva Pöpplein und Angelika Bruchhaus. Regie und Komposition Merzouga. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.